Mein Ding war immer die Kooperation. Also ich kann gut Menschen zusammenbringen. Nicht umsonst bin ich auch 7-mal Trauzeugin und nur eine Scheidung. Also es geht gut. Und da sind wir komplett weggekommen. Wir sagen jetzt 365 Tage always on. In Österreich haben wir über 20% schon in der Nebensaison an Gästen. Das ist ein relativ guter Anteil. EU-Schnitt ca. 23%. Ich bin ja immer der Meinung, Tradition schließt sich ja nicht aus mit Innovation. Deswegen, wir haben heuer ja eine Kampagne gelauncht mit eben weg von Klischees. Aber ich glaube, das wird sicher die Zukunft sein, dass AI-Agents für die Gäste die Reise planen, den Urlaub buchen. Das Suchverhalten wird sich verändern komplett. Also es kommt viel auf uns zu. Ich glaube aber auch, dass auch der Mittelstand diese Chance erkennen kann. Aber man muss halt jetzt dranbleiben.
Das österreichische Lebensgefühl spüren, das ist der neue Markenkern der Österreich-Werbung. Doch reicht das aus, um Österreich als Tourismusnation in eine neue, nachhaltige und digitale Zukunft zu führen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 1-2-3-C Podcasts, dem Podcast über digitale Transformation, über Innovation und echte UnternehmerInnen-Insights. Denn hier sprechen wir Klartext. Wir sprechen über Sachen, die vielleicht funktionieren, Sachen, die vielleicht noch nicht funktioniert haben. Und wir sprechen auch über Learnings, Rückschläge und neue Wege und natürlich echte Aha-Momente. Heute melden wir uns direkt aus dem Podcast-Studio der Österreich-Werbung in Wien. Es sieht wirklich fantastisch aus. Mit einer Folge, in der es um die Zukunftsfähigkeit des Tourismusstandorts Österreich geht. Dabei stellen wir uns einfach ein paar Fragen, nämlich wie anpassungsfähig ist die Branche wirklich? Wie digital konkurrenzfähig sind eigentlich Betriebe, Regionen und Angebote? Und darf Skifahren echt noch teurer werden oder wird es bereits zum Luxusgut? Und dann natürlich die Frage, was bedeutet Tourismus eigentlich in Zeiten von Klimawandel, künstlicher Intelligenz und einem internationalen Wettbewerb, der sich ständig verändert? Und wir stellen dann auch die Frage, wie viel österreichisches Lebensgefühl braucht es, um eine moderne Tourismusstrategie ins Leben zu rufen? Meine heutige Gästin wusste schon als Teenager, dass sie in dieser Branche arbeiten möchte. Sie ist gebürtige Kärntnerin, aufgewachsen in einer Land- und Gastwirtschaftsfamilie, mehrsprachig, international erfahren und seit Mai 2023 Geschäftsführerin der Österreich-Werbung. Wenn man ihre Wegbegleiterinnen fragt, was sie auszeichnet, kommt man immer zu hören Neugier, Mut und die Fähigkeit, andere mit ihrer Energie mitzuziehen. Vielen Dank für die Einladung im Haus der Österreich-Werbung und herzlich willkommen im 1-2-3-C Podcast Astrid Stehanik-Staudinger.
Herzlich willkommen in unserem ÖW-Wohnzimmer. Danke fürs Kommen und danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben es gerade gehört, Neugier, Mut und die Fähigkeit, andere mit deiner Energie mitzuziehen, große Worte. Aber wenn man dich kennt, dann ist das sehr, sehr passend. Woher kommt das? Aus der Familie oder aus der beruflichen Laufbahn? Woher kommt der ganze Mut und die Energie?
Na, ich war schon immer sehr energisch, auch als Kind.
Ehrlich? Okay.
Kann man aus der Familie nicht behaupten, weil ich habe 3 sehr ruhige Schwestern. Das heißt, ich bin eigentlich die einzige oder das einzig schwarze Schäfchen, wenn es um die Energie geht. Aber ja, das habe ich wohl aufgesogen bekommen, wie auch immer. Wir waren ja immer von vielen Menschen umgeben im Gasthaus. Ich sage noch heute von mir, ich bin die beste Kellnerin der Welt. Ich gehe auch noch oft servieren und das gibt mir Energie, mit Gästen und Menschen zu arbeiten und deswegen wahrscheinlich auch im Tourismus gelandet.
Ja, und ich bin ja schon mit 12 Jahren in der Schank gestanden und Bier gezapft und meine Eltern hatten auch Gastronomie. Mhm. Und da kriegt man schon sehr viel mit, dass man sozusagen wie man mit den Menschen umgeht und wie man auf die reagiert und da wird man sehr untriebig, definitiv. Ne? Aber es gibt ja diese legendäre Geschichte. Du hast mit 15 Jahren schon gesagt, du wirst Österreich-Werbung-Chefin werden. Wie kommt das? Wie kommt man mit 15 Jahren auf die Idee, ich möchte Chefin der ÖW werden?
Na, ich war in der Tourismusschule und da hatten wir einen Vortrag über die Österreich-Werbung. Und natürlich, wenn man international sein will und so weiter und man sieht das Büronetzwerk, das Weltweite, dann habe ich so laut gesagt, das wäre ein toller Job, das möchte ich einmal werden. Unbewusst aber doch sitze ich jetzt hier.
Nee, super.
Aber der Tourismus war immer meine Leidenschaft, deswegen auch alle Stationen im Tourismus, bis auf eine kleine Ausnahme in der Baumaschinenbranche, aber sonst bin ich dem Tourismus treu geblieben.
Sehr cool. Und dann kam irgendwann einmal später der Anruf, wahrscheinlich aus dem Bundesministerium, dass die Stelle frei wird. Was war dann der erste Gedanke?
Nein, es kam kein Anruf, Ich war ja nie politisch tätig oder irgendwie, ich war ja selbstständig.
Okay.
15 Jahre, nein, es war normal ausgeschrieben und die liebe Astrid hat sich ganz normal beworben.
Okay, alles klar. Und dann, als du die Stelle bekommen hast, hast du wahrscheinlich dann am Tisch getanzt oder kurze Party gemacht. Ich habe gehört, du tanzt sehr gerne bei den Partys. Was war dann die Reaktion?
Ich tanze gerne und viel. In dem Fall habe ich nicht getanzt, weil es war ein kurzer Aha-Moment und ich hatte nicht sehr lange Zeit zu entscheiden, machst du das oder nicht.
Ja.
Mit Zwillingen, die noch klein sind, ist es doch eine einschneidende Entscheidung gewesen. Aber natürlich, ich war sehr froh, aber auch natürlich neugierig, was auf mich zukommt.
Sehr spannend, sehr spannend. Da warst du davor auch mehr als 15 Jahre selbstständig und zwar mit einer Agentur, die spezialisiert ist auf Markenkooperationen, Netzwerke und starke Auftritte. War das schon immer dein Ding, Marken groß zu machen?
Na, mein Ding war immer die Kooperation.
Okay.
Also ich kann gut Menschen zusammenbringen. Ja. Nicht umsonst bin ich auch 7-mal Trauzeugin und nur eine Scheidung, also es geht gut.
Ja.
Also das Verkuppeln und dieses Netzwerken, das liegt mir einfach gut. Und und in dem Fall habe ich halt Marken zusammengeführt.
Okay.
War auch ein USP, aber in Zeiten von wenig Budgets, glaube ich, ist es gut, Mehrwert zu schaffen. Und gerade durch Kooperation kann das natürlich gut gelingen. Mhm. Eins und eins macht drei.
Okay. War das auch dein erster Gedanke, wie du die Stelle hier begonnen hast? Ich muss mehr kooperieren. Es läuft alles ein bisschen so nebenbei. Oder wie war das damals, wie du begonnen hast?
Das war eigentlich meine Bewerbung sozusagen. Eine Kooperationskultur zu etablieren und wirklich auch mit den Ländern und mit das Tourismussystem und Ökosystem. Tourismus ist ja riesig und sehr umfangreich und jeder hat eine Ahnung vom Urlaub.
Mhm.
Und mit dem bin ich angetreten, die Hand auszustrecken, die Länder einzuladen, Betriebe einzuladen und das gelingt uns auch sehr gut. Das merken wir auch in unserer Partnerzufriedenheit. Das war jetzt viel Entwicklung in den letzten 2,5 Jahren, aber wir sind am guten Weg.
Okay. Ich möchte nur kurz das Thema Österreich-Werbung einordnen. Es gibt ja viele Hörerinnen und Hörer, die wenig damit anfangen können, wie die Österreich-Werbung organisiert ist. Es gibt ja die ganzen Tourismusregionen, man kennt sie ja. Es gibt die Bundesländer. Es gibt den Wintertourismus mit den Kongressen. Also vielleicht kannst du kurz erklären, wie die Österreich-Werbung organisiert ist und wem sie eigentlich unterstellt ist.
Ja, sehr gern. Also Österreich-Werbung ist ein Verein, der zu 75% vom Ministerium, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus jetzt genannt, das Geld bekommt und einen Teil auch von der Wirtschaftskammer Österreich, auch von den Länderkammern und einen Teil sozusagen erwirtschaften wir selbst in Kooperation mit den Landestourismusorganisationen, aber auch mit vielen Regionen. Unser Grundauftrag lautet nach Statuten, wir sind dafür verantwortlich, Österreich international zu kommunizieren, zu positionieren und das möglichst differenziert, sodass wir auch auffallen.
Okay, alles klar, cool. Du hast gerade vorher angeschnitten, dass dein Schwerpunkt ist ja die Kooperation. Jetzt komme ich auch aus dem ganzen Tourismus-Gastro-Hotel-Bereich in meinem ersten Leben, das ich gemacht habe. Und da habe ich immer gemerkt, solange du dich nicht einmischst, ist ja alles wunderbar. Und wenn man sozusagen neue Ideen oder Veränderungen mitbringt, dann gibt es oft Skepsis, Widerstand. Und du bist aber genau das Gegenteil, dafür bist du auch bekannt. Du willst vernetzen, du willst erneuern, gemeinsam mutig machen, was du auch schon angeschnitten hast. Und wie bist du an das Thema rangegangen? Bist du die Branche abgeholt, diese ehrwürdigen Tourismusmanager, die sozusagen schon sehr lange in ihren Positionen sitzen?
Na, erstens kann man das nur zeigen, indem man halt Beispiele bringt und an dem man das an einem Projekt festmacht. Das ist mir gelungen, weil wir gleich kurz nach meinem Beginn mit dem Thema Kulinarik so ein Kooperationsbeispiel sagenhaft am Boden gebracht haben. Ich würde sagen, es gibt viel Reibung natürlich, nicht nur im Tourismus, aber überall, wo Menschen miteinander arbeiten. Was mich persönlich betrifft, ich versuche mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und Befindlichkeiten auszubalancieren und mir immer ins Gegenüber zu versetzen, weil jeder hat natürlich Stakeholder in diesem System und es gibt halt viele Stakeholder. Aber uns ist es an diesem großen Beispiel gut gelungen und deswegen gelingt es uns auch jetzt mit anderen Kooperationsprojekten Vorbild zu sein und Vorreiter zu sein. Und die Partner, wir haben eine sehr, sehr hohe Partnerbeteiligung in unseren Kampagnen. Also die ist immens gestiegen, weil auch die Partner sich gut aufgehoben fühlen, weil wir unsere Serviceleistung erhöht haben und auch eben als Agentur gut agieren und wirklich halt Dienstleister sind. Also unser großes Ziel ist es ja, der exzellente Netzwerk-Hub zu sein, national und international. Und das versuchen wir jeden Tag in unsere Kultur reinzubringen.
Mhm, alles klar. Gibt es irgendwelche Regionen, die wirklich so die First Mover waren, die du begeistern konntest? Oder hast du gleich alle von Anfang an abgeholt?
Man wird nie alle abholen, leider. Ich bin da sehr harmoniebedürftig. Ich würde gern alle abholen, aber man muss immer wahrscheinlich damit rechnen, dass man 20% verliert auf der Strecke.
Okay.
Bei uns ist es so, dass die Landestourismusorganisationen sehr, sehr relevant sind. Und bei dieser Kulinarik-Kooperation sind tatsächlich alle dabei, weil das ein Thema ist, das alle Bundesländer vereint. Wenn es um Skifahren geht, geht es nicht um alle Bundesländer. Und wenn es um die Seen geht, betrifft es auch nicht alle Bundesländer. Wenn es Themen gibt, die alle vereint, kann man das auch mit viel Kraft schaffen. Ja.
Okay. Die Österreich-Werbung hat feiert ihr 70-jähriges Jubiläum. Ich freue mich sehr, dass hinter mir die Pinguine stehen. Wir haben gerade vorhin diskutiert, sollen wir sie wegstellen oder sollen wir sie lassen? Ich habe gesagt, lass bitte, das ist schon wieder so ein Kult, die Pinguine. Die habt ihr, glaube ich, aus dem Archiv geholt für die 70-Jahre-Feier. Aber ich möchte auch ein bisschen auf die Zahlen kommen. Die können sich ja wirklich sehen lassen. Was ich gelesen habe, 2024 gab es ja über 150 Millionen Nächtigungen in Österreich. Ein neuer Rekord. Damit habt ihr auch sozusagen das Corona-Tal endlich wieder überwunden. Wie sehen die Zahlen 2025 aus? Ich glaube, die sind ja auch im Steigen, oder?
Wir haben auch heuer wieder gute Zahlen, trotz verregnetem Juli. Aber wir wollen auch gar nicht mehr von Rekord sprechen, weil die Reise geht eher hin zu Qualitätstourismus. Und wir sind, was uns sehr freut, bei den Auslandsnächtigungen sehr gestiegen. Okay. Wir haben ein sehr diversifiziertes Publikum, auch Übersee kommt wieder sehr stark zurück nach Corona, zum Beispiel China. Da haben sich auch die Zielgruppen verändert. Es gibt keine großen Gruppenfahrten mehr, sondern eher so Monoreisen, Menschen, die auch mehr Geld ausgeben. Indien kommt ganz stark, aber auch Saudi-Arabien. Das heißt, wir haben hier ein sehr diversifiziertes Publikum, was uns natürlich auch ganz Jahrestourismus bescheren kann und uns ein bisschen die Saisonen entzehren kann.
Aber die wichtigste Gästegruppe sind noch immer die Deutschen.
Genau.
Und auch die Niederländer auf gut Deutsch.
Deutschen, ne? Und Holländer, genau, auch im Winter und Österreich selbst.
Ja.
Was wir bemerkt haben, dass die Österreicher etwas verlieren, wenig, aber doch, nicht nur im Inland, also nicht nur bei Inlandsreisen, sondern auch bei Auslandsreisen. Also da geht es sicher auch darum, sparen oder einmal nicht wohin zu fahren. Hingegen Märkte sich gut entwickeln wie Polen oder Tschechien oder auch Ungarn, die ja extreme hohe Inflation hatten. Und da haben wir tolle Zahlen. Auch Polen ist ein toller Sommertourist geworden, war vorher nur im Winter hier. Also da tun wir viel, um diese Märkte abzuholen, weil wir wissen, dass wir uns breiter aufstellen müssen.
Wenn man sich die Umsätze anschaut, da gab es ja 2023 30,8 Milliarden Euro Tourismuseinnahmen und heuer 2024, ich habe sie auch die 30 Milliarden Euro Marke geknackt, sozusagen. Aber es gibt ja Good Cop, Bad Cop. Die Inflation frisst die Marsch. Höhere Preise, höhere Kosten, sowohl für Betriebe als auch für Gäste. Und ich habe gelesen, dass du in deiner Strategie stark den Fokus auf Zielgruppen und Wertschöpfung statt bloßer Mengensteigerung legst. Was bedeutet das konkret?
Also eben, wir haben 154 Millionen Nächtigungen. Wir sind tatsächlich das tourismusintensivste Land der Welt. Was bedeutet das? 16,3 Touristen auf einen Einwohner. Das hat aber nichts mit Overtourism zu tun. Das bedeutet einfach nur, dass uns sehr viel von unserer Wertschöpfung vom Tourismus kommt und dass der Tourismus sehr relevant ist. Aber wir müssen natürlich achtsam mit dem umgehen. Erstens einmal natürlich, was die Preise betrifft. Zweitens, woher kommen unsere Gäste? Wer kann sich das leisten? Deswegen sage ich, es sind viele Märkte und ein breites Aufstellen sehr wichtig. Wir haben viele deutsche Gäste, die aber natürlich um einiges weniger ausgeben als amerikanischer Gast oder als ein Gast aus Saudi-Arabien. Das heißt, aber wir brauchen alle, weil wir haben natürlich ein sehr breites Spektrum an Unterkünften, also von Camping bis 3 Stern bis 4 Stern. Wir merken aber auch, dass der Luxusbereich sehr wächst und die Ferienwohnungen. Also so dieses Mittel-3-Sterne-Hotellerie nimmt ab.
Okay.
Auch in den Zahlen, das sehen wir ganz genau.
Habt ihr da auch so spezielle Strategien für diese richtigen Gäste und Anführungszeichen, die zu erreichen?
Genau, wir haben eine Zielgruppe, das ist für alle Länder das Gleiche, die nennen wir Individualistic Cosmopolitans, das ist Sinusgruppe, sind eher Menschen, die echte Erlebnisse suchen, die natürlich über 6.000 Euro Netto-Haushaltseinkommen haben und so weiter. Aber in jedem Land schaut die Zielgruppe auch wieder anders aus. Mhm. Die können wir nicht so drüber streuen. Deswegen haben wir auch für jedes Land Personas entwickelt. Weil wirklich, wie wir bewerben, das hängt wirklich vom Markt ab. Weil wir können in den arabischen Märkten nie gleich hinausgehen. Oder sage ich mal so mutig und mit Augenzwinkern als jetzt in Deutschland, wo wir das Bild komplett ändern wollen. Mhm. Wir haben auch einen sehr hohen Stammgästeanteil, zum Beispiel aus Holland 82%.
Ehrlich?
Das bedeutet natürlich, dass die Zielgruppe gut ist, wir ein tolles Publikum haben, aber die Stammgäste werden auch älter. Das heißt, da gehen wir eher in Richtung junge Zielgruppe, Gen Z, was brauchen die, was wollen die? Verjüngen der Österreich-Marke, ein bisschen weg von den Klischees. Mhm. Hingegen ein Überseemarkt wie Indien und so weiter, da bedienen wir natürlich die Klischees, weil das ist ganz ein anderer Zugang.
Ja, klar. Ja. Es gibt auch den Trend, den man nicht ignorieren darf, Urlaub wird kürzer und nicht länger. Man nennt das auch Microbreak, das gewinnt dann Fahrt. Also Reise, ich merke es bei mir selber, ja, so lang, also ich habe noch nie einen 3 Wochen Urlaub gemacht, ja, oder 14 Tage, gut, als Selbstständiger geht das sowieso nicht, ja. Es sind halt kurze Urlaube, die man tut, aber das ist halt für Österreich ein bisschen ein Dilemma, ne, weil es ist ja alles sehr ein bisschen ausgerichtet, schon auf eine längere Aufenthaltsdauer in Österreich, weil auch die Kosten dadurch ausgerichtet sind, gerade im Ferientourismus, Städtetourismus eher nein. Ist es eher ein strukturelles Problem? Gibt es auch, wie siehst du den Trend zu diesen Microbreaks?
Also das betrifft nicht nur Österreich, das ist weltweit der Trend. Man muss aber sagen, das ist bei den Nahmärkten so. Ja. Also bei Deutschland sind wir bei den Kurzreisen auf Platz 1.
Okay.
Aber bei Überseemärkten entwickelt sich der Trend, dass die eben nicht 3 Länder machen, sondern dass die länger bleiben. Wir merken das zum Beispiel bei der Aufenthaltsdauer der Chinesen oder der Amerikaner, dass da sich die Aufenthaltsdauer erhöht.
Okay, also die machen nicht mehr den großen Trip.
Hopping, genau.
Also Budapest, Wien, Prag machen die nicht mehr.
Genau, also sie wollen ein Land erleben und das möglichst intensiv.
Okay.
Da ist der Trend anders als so, aber die Microbreaks, da haben wir uns schon nach Corona gut eingestellt, weil vorher diese 7 Nächte und nur von Samstag bis Samstag buchen, das ist eh schon vorbei, das geht auch gar nicht mehr. Da müssen auch die Betriebe flexibel genug sein und die Dynamik, da muss man mitgehen, kann man natürlich auch mit den Preisen spielen.
Ja? Klar.
Was ja auch viele tun ja auch Fluglinien auch. Mhm. Aber das wird bleiben, also dass es, oder auch dieses Workation.
Ja.
Also auch wenn du selbstständig bist, du kannst ja trotzdem 2 Wochen wegfahren, aber du wirst wahrscheinlich einen guten Platz brauchen, wo du arbeiten kannst oder dich konzentrieren. Ja.
Genau. Was ja da sehr gut dazu passt, du hast einmal gesagt, oder generell auch von der Strategie her, wir müssen raus aus dieser Saisonlogik. Ne? Also weg vom Sommer und Winter bis hin zu einem ganzjährigen Erlebnisraum. Was steckt da dahinter?
Na, bisher war das so, dass unsere Kampagnen waren sehr klar fokussiert. Im April beginnen wir mit der Bewerbung des Sommers und im Oktober mit der Bewerbung des Winters. Mhm. Und da sind wir komplett weggekommen. Wir sagen jetzt 365 Tage always on. In Österreich haben wir über 20% schon in der Nebensaison an Gästen. Das ist ein relativ guter Anteil. EU-Schnitt ist ca. 23%. Aber der Fokus soll eben in der Nebensaison liegen, also Frühjahr und Herbst. Aber wir wollen keinen Unterschied mehr machen, ja, weil die Gäste wollen ja auch selbst, du willst meistens dorthin, wo es keine Touristen gibt. Das ist toll. Man reist irgendwo hin und will aber keine Touristen. Das haben sie jetzt nie gegeben. Aber wenn man zum Beispiel Gäste ohne Kinder anspricht und die nicht angewiesen sind, dann merkt man einfach den Trend, dass mehr in Richtung Nebensaison geht. Und das ist auch gut so, weil so haben wir eine gute Auslastung das ganze Jahr. Das gibt bessere Planbarkeit für Arbeitsplätze natürlich, auch in den Betrieben, nicht nur Saisoniers, sondern auch Ganzjährigkeit zu schaffen. Und es gibt uns auch ein bisschen mehr Kraft, diese starken Saisonen zu durchstehen. Ja. Mhm. Da muss ich ja sagen, da ist Booking ja auch etwas gelungen, weil die sind ja wirklich zu jeder Pension gefahren. Weltweit kann man über Booking buchen. Also dieser Schritt ist gelungen, aber der Next Step, da liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber ich denke, viele Institutionen, die sich um diese Wissenstransfer in die Branche bemühen, sind dabei. Wir haben auch sehr viel Zuspruch.
Mhm. Ja. Und was ich hier gelesen habe, gibt es ja ganz ein tolles Projekt, das hast du schon auch angesprochen, und zwar Change Tourism Austria. Mhm. Habe ich vorher nicht gekannt. Klingt super, eine offene Innovationscommunity für den Tourismus. Aber wie funktioniert das in der Praxis?
Also die haben wir initiiert tatsächlich vor 1,5 Jahren, um eben Touristiker und Touristikerinnen die sich sehr viel mit Innovation beschäftigen, aber auch mit Nachhaltigkeit, mit AI und so weiter. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Projekte und teilweise viele Doppelgleisigkeiten. Und um das zu vermeiden, haben wir gesagt, wir initiieren die Plattform und diese Menschen tauschen sich aus. Nicht immer nur Organisationen, sondern einfach Mitarbeitende im Tourismus, die sich viel mit Innovation und Digitalisierung beschäftigen. Und so sind aber auch schon einige gemeinsame Projekte entstanden. Ja. Und wir machen mit der Branche gemeinsame Hackathons und wir haben die Wirtschaftskammer dazugeholt, diese Bolt-Community, ein weltweites Netzwerk an Innovatoren, wie wir das für den Tourismus nutzen können. Und wir versuchen es eben leicht und verständlich aufzubereiten. Das ist ja immer diese Angst und Unsicherheit entsteht ja, weil alles auf der Metaebene passiert, ja, wie AI. Ja.
Ja.
Wir haben hier eine Mitarbeiterin, die unser AI-Chief sozusagen, und sie erklärt es immer so einfach, so als wäre das so im Vorbeigehen und heute bin ich aus der Straßenbahn rausgestiegen, da habe ich dieses Tool entdeckt. Und ich glaube, die Unsicherheit entsteht wirklich nur, wenn man so hochtrabend über die Dinge spricht, wenn es keiner mehr versteht. Und natürlich, wenn ich in einen familiengeführten Betrieb gehe, der nie was damit zu tun haben, muss ich das halt anders aufbereiten.
Na, sie haben auch nicht die Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen.
Und die Zeit
jetzt haben sie schon sehr viel Bürokratie, die sie lösen müssen. Und dann kommen wir noch und sagen, jetzt muss man digitalisieren. Und vielleicht machen wir noch ein paar AI-Tools, die wir noch einsetzen. Und dann ist es vorbei.
Genau.
Ja. Das ist das Problem. Ja. Und, aber wenn man Digitalisierung richtig einsetzt, verändert sie ja die gesamte Gast-Journey, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht ja sozusagen sehr stark um Erlebnisqualität und Service. Und in einem unserer letzten Podcasts hatten wir eben den Chef der Amano Groups vor dem Mikrofon und der mir gesagt hat, okay, es muss ihm einen Mehrwert geben in der Digitalisierung für den Gast. Und Matthias Winkler, der Sachechef, hat uns erzählt, Innovation und Digitalisierung muss zu seiner Tradition passen, sonst macht das nicht. Er hat viel probiert, er hat uns viel erzählt, wir haben nicht alles veröffentlicht. Und wenn es zu ihm passt, dann tut er es. Ne? Wie passt für dich das Thema Digitalisierung in das Traditionsbewusstsein von Österreich hinein?
Na, ich bin ja immer der Meinung, Tradition schließt sich ja nicht aus mit Innovation. Ja. Deswegen, wir haben heuer ja eine Kampagne gelauncht mit eben weg von Klischees. Aber das heißt aber nicht, dass wir die Lederhose nicht schätzen dürfen oder Volksmusik nicht schätzen dürfen oder Blasmusik. Ja. Aber wir brauchen die zweite Seite. Wir können nicht sagen, das gibt es nicht. In Österreich gibt es das nicht. Ja.
Ja.
Ich glaube, dann sind wir wirklich Nachzügler.
Ja.
Deswegen muss man schon gut die Balance halten. Wir versuchen ja ganz, was AI betrifft, ganz viel aus. Ja.
Ja.
Auch, es muss einen Mehrwert bieten und es muss uns in der Organisation das Leben vereinfachen. Und das tun wir sehr intensiv. Also wir haben ein strategisches Ziel auch bei uns, das ist der digitale Reifegrad im Unternehmen. Da werden einmal im Jahr die Mitarbeitenden befragt und immer wieder zwischendurch gemessen und da sehen wir, jetzt müssen wir AI hinzufügen zu den Messkriterien. War bisher nicht so, weil ich kann natürlich nicht anweisen, es muss jeder mit AI arbeiten, aber wir merken halt, weil wir machen so Mini-Habits, Challenges, 5 Minuten AI am Tag, was hast du gelernt, bring in den Schuhfixer Best Practice mit. So muss jeder damit arbeiten.
Ja. Na klar.
Oder ist angehalten, weil er kann nicht dort sitzen, jetzt habe ich das nicht gemacht. Und das haben wir im Unternehmen eingeführt und das versuchen wir mit der Branche gemeinsam zu machen, mit Change Tourism Austria, das war zum Beispiel ein erstes Projekt, da haben wir diese Challenge mit der Branche gemacht.
Ja.
Und einfach Aufgaben, Daily Business und beim nächsten Zusammentreffen hat jemand halt ein Beispiel präsentiert.
Ja. Weil du digitale Reifegrad angesprochen hast, wir haben auch den digitalen Reifegrad, also eine eigene Plattform, wo jeder seine persönliche digitale Reife sozusagen erheben kann. Da stehen wir auch gerade zur Verfügung. Und es ist sehr spannend, weil was wir dann machen ist, wir schauen uns an, welche Werte erreicht das Management und welche Werte erreicht das Team. Und dann gibt es meistens halt immer einen Gap, ne, weil das Management immer glaubt, ja, sie sind super in der Strategie und es kennen sich eh alle aus. Also das, was ich im Kopf habe, wissen die eh alle und die Mitarbeiter sagen, naja, ich kenne nichts. Und ein Riesenthema ist ja auch die Ressourcenthematik. Ne. Also wenn ich richtig sozusagen Digitalisierung und AI einsetzen will, brauche ich natürlich auch Ressourcen. Also ich kann nicht mir ausdenken, dass ich, nur weil ich jetzt KI-Tools nütze, mir 50% der Mitarbeiter erspare, was viele Geschäftsführer denken. Ne. Das funktioniert natürlich nicht. Ne. Aber ihr habt zwei spannende AI-Projekte, den AI-Avatar und den AI-Concierge. Mhm. Ich habe mir das beides angeschaut. der AI-Avatar ist das sozusagen das österreichische Lebensgefühl in digital, kann man das so bezeichnen.
Ja, das haben wir jetzt tatsächlich in einer Region schon ausprobiert, unterstützt natürlich schon. Eine Tourismusinformation zum Beispiel, da kommen Menschen rein, die unterschiedlichste Sprachen sprechen.
Ja.
Und wir haben es jetzt in einer Region ausgetestet, einen Monat lang, und die waren begeistert.
Okay.
Ist natürlich immer so gut, wie man es füttert und wie es, aber es ist, glaube ich, in 150 Sprachen, kann dieses Avatar Auskunft geben über die Region, und das ist für viele Informationen schon stützend, weil es gibt weniger Personal in den Regionen, die Tourismusinformationen werden teilweise schon geschlossen, und für die Gäste ist aber trotzdem eine tolle Hilfe und ein Mehrwert.
Oder AI Concierge ist ja ein Chatbot.
Genau.
Und der ist ja auf eurer Webseite, glaube ich, oder?
Ja, genau. Da hatten wir den ersten in Österreich mit Wag Rhein Klein Aal, den ersten Chatbot, genau. Am Anfang war das natürlich interessant, welche Antworten rauskamen. Aber jetzt haben wir natürlich Schnittstellen zu allen Landestourismusorganisationen, Regionen. Je mehr Informationen drin ist, desto besser sind auch die Ergebnisse, genau.
Wenn du zurückschaust bei deinem Projekt AI Concierge zum Beispiel, was waren die Learnings? Welche Fehler habt ihr am Anfang gemacht?
Naja, Fehler gemacht, vielleicht zu früh gestartet, wobei ich muss sagen, aus den Fehlern haben wir gelernt, aber es war auch notwendig, weil sonst hätten wir wahrscheinlich erst in 3 Jahren gestartet vor lauter Angst. Das ist so ein Angstthema. Was kommt jetzt da raus? Was ist das beste Hotel in Wien? Da ist irgendwas rausgekommen. Okay. Können wir natürlich nicht beeinflussen. Man könnte sagen, vielleicht zu früh gestartet, aber man muss mutig sein. Und ohne Fehler lernt man nichts.
Genau. Wenn man jetzt 3 Jahre vorausschaut, was ist für dich jetzt so State of the Art in der Digitalisierung für den Tourismus in Österreich? Wo willst du da hin?
Also es gibt ja schon gerade Übersee, gibt es ja diese AI-Agents, die schon wirklich bis zur Zimmerbuchung, Bezahlung, bis zum Restaurant und so weiter funktionieren. Das ist bei uns noch eher in den Anfängen. Portale wie Booking.com und so weiter haben zwar Beta-Versionen. Es gibt ein, wie ich auch manchmal meine Reisen plane oder nachschaue, da gibt es so Laila.ai und so weiter. Es gibt schon einige, die das tun und auch gut planen. Aber ich glaube, das wird sicher die Zukunft sein, dass AI-Agents für die Gäste die Reise planen, den Urlaub buchen. Das Suchverhalten wird sich verändern komplett.
Ja, das sehen wir ja schon. Das war auch schon ein Thema auf der ITB, wo ich auch war, wo man schon gesagt hat, dass immer ein Großteil der Urlauber sozusagen über KI sozusagen ihre Reise planen und auch sich informieren. Ne? Das ist ein Riesenthema, was auf einen zukommt. Deswegen muss man dort auch präsent sein, wieder ein neues Thema, das aufgeht. Wieder schwierig für den Mittelstand.
Ist ein Riesenthema, ist eine Riesenchance.
Ja.
Und man darf das Momentum nicht verpassen, weil wir stecken mittendrin.
Genau.
Wir machen immer 2-mal im Jahr so Zukunftsreisen. Wir waren jetzt gerade in China.
Okay, super.
Auch zum Thema AI.
Ja.
Und was sich natürlich da tut, da denken wir teilweise, jetzt müssen wir Gas geben.
Ja, Datenschutz gibt es nicht, das ist schwierig.
Wir versuchen dann das aufzunehmen. Wir nehmen immer Partner mit, die dann auch sehen und das auch in die Regionen tragen, wo wir noch Schrauben drehen müssen.
Ja.
Also es kommt viel auf uns zu. Ich glaube aber auch, dass auch der Mittelstand diese Chance erkennen kann.
Ja.
Aber man muss halt jetzt drauf bleiben und dranbleiben. Und wie wir wissen, jeden Tag gefühlt verändert sich etwas.
Ja. Was hat dich da in China am meisten beeindruckt? Welches Tool oder
also in Shenzhen war die in Südchina, wo ja alles schon bereits ohne Menschen funktioniert. Das ist ja die jüngste Stadt Chinas, 40 Millionen Einwohner. Es ist so super ruhig. Die Busse fahren ohne Personal. Es ist alles gesteuert. Also das hat mich schon beeindruckt. Oder auch die Drohnen, die es geben wird. Also das ist ja noch nicht, aber wo es keinen Verkehr mehr geben wird, kein Autoverkehr. Also es ist schon beeindruckend. Aber die zeichnen natürlich auch Bilder. Und wir arbeiten auch mit Trip.com zusammen, das ist der größte Konzern in China, der Reisekonzern, denen gehört auch schon wahnsinnig viel. Eben viele OTAs gehören dazu, es gibt Fluglinien, die dazu gehören. Also, und die beschäftigen sich wahnsinnig viel mit AI, obwohl sie in einem sehr klassischen Business sind. Ja.
Kommen wir jetzt zum anderen Thema, was für dich wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und du sagst auch, es ist eine Überlebensfrage für den Tourismusstandort Österreich, nämlich die Nachhaltigkeit.
Mhm.
Genau. Du sprichst oft über die Klimarisiken im Winter, steigende Erwartungen der Gäste und auch über die Chance, Tourismus ganzheitlich neu zu denken. Die große Frage ist halt dann natürlich, wie gelingt ein klimafreundlicher, wirtschaftlich tragfähiger und auch gleichzeitig begeisterter Tourismus jetzt und in der Zukunft im Zuge der Nachhaltigkeit? Wie siehst du das?
Ich meine, ohne Nachhaltigkeit ist eine Grundvoraussetzung. Genau. Das ist einfach das, also ich glaube, das brauchen wir jetzt auch. Wir haben unser Bereich Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit und das ist aber dann so plakativ.
Ja.
Also im Grunde genommen wissen wir, Klimawandel ist da. Wir wissen, dass Gebiete unter 1500 Meter Herausforderung haben mit Schnee. Wir haben zwar die Möglichkeit, 75% zu beschneien in Österreich und sicher Gebiete, die über 1500 Meter sind, wo wir kein Problem haben werden, weil diese weiße Bänder-Thematik, von der halte ich nichts, weil in vielen Gebieten kann man schon lange nicht in Südtirol die Talabfahrt. Also, aber oben im Skigebiet wird das möglich sein. Nichtsdestotrotz müssen die Regionen, die das nicht haben, sich umorientieren oder bereits in Niederösterreich machen sie das ganz großartig, weil sie sehr früh schon mit dem Mountainbike beginnen. Da kannst du parallel, also Hybrid Skifahren oder Mountainbiken oder du kannst wandern gehen. Es muss ja nicht Schneeschuhwandern sein, kannst ja normal wandern gehen. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viele Überlegungen. Und wir haben auch voriges Jahr angefangen, zum Beispiel mit einer Kampagne No Ski Instructor, wo wir Dinge aufgezeigt haben in Masterclasses, was wir außer Skifahren noch tun können oder beiseite Skifahren. Was wir merken, durch die Technik und die neuen Kavik-Ski und so weiter, du kommst ja viel schneller den Berg rauf, Seilbahninfrastruktur, als noch vor vielen Jahren. Das heißt, die Menschen fahren kürzer Ski, brauchen deswegen den Other Half Day etwas zu tun. Ja. Ob das ein tolles Wellnesshotel ist, ob das eine Vernissage im Ort ist oder ein Konzert, whatever. Das heißt, diese Erlebnisorientiertheit, und das ist auch bei unserer Zielgruppe, kommt das ganz stark heraus, die suchen nach Erlebnissen. Und ich glaube, im Thema Nachhaltigkeit darf man nicht nur auf ökologische Nachhaltigkeit gehen, sondern viele Regionen in Österreich könnten gar nicht überleben, weil sie einfach so abhängig vom Tourismus sind. Und wir müssen auch aufräumen mit diesen Mythen. Also ich glaube, 90% der Beschneiung in Österreich ist energieautark. Also wie viel verbrauchen wir? Wer verbraucht was? Das Thema ist die Anreise, das wissen wir.
Klar.
Auch hier kann man sich überlegen, machen wir noch Fernmärkte? Brauchen wir Fernmärkte und so weiter? Aber wir haben eine ganz klare Internationalisierungsstrategie. Die Mobilität vor Ort ist super relevant. Ja. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Anstrengungen in Österreich. Wir sind ja, was Nachhaltigkeit betrifft, an dritter Stelle von 99 Ländern. Das heißt, wir sind die schon sehr gut. Aber da kann man nie aufhören, etwas zu tun.
Ihr habt ja auch eine Publikation rausgebracht zum Thema Nachhaltigkeit, über 160 Seiten stark, ich habe es angeschaut, mit 48 Vorzeigeprojekten. Voneinander lernen war sozusagen der rote Leitfaden, der sich durchzieht. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, weil man wirklich auch sozusagen Projekte zeigt, die man auch sozusagen übernehmen kann. Werdet ihr das weiterführen? Diese Projekte wird sozusagen auch noch weiter publizieren?
Genau, also jetzt haben wir die zweite Publikation. Ja. Da geht es eben eher um dieses, wo sie den Menschen und den Gästen zu zeigen, was es schon gibt. Also dieses Use Cases, Best Practices und eben dieses Voneinander lernen. Weil es gibt so viele tolle Beispiele in Österreich, wo zum Beispiel der im Burgenland noch nicht weiß, dass das in Tirol passiert oder umgekehrt. Und das wollen wir eben damit international sichtbar machen, aber auch national.
Alles klar.
Wir haben einen eigenen Bereich Nachhaltigkeit und wir haben auch eine Plattform Sustainable Travel Tourism in Austria Summit, wo wir auch die Branche aufklären, schulen, Wissen vermitteln.
Der Klimawandel hat ja auch einen positiven Effekt, finde ich, sondern wirklich Potenziale, weil es gibt auch den Trend zur Coolcation. Das heißt, Urlauber aus heißen Regionen suchen wirklich sozusagen kühle Natur, nahe Orte. Und das könnte auch ein komplett neues Gästesegment sein, speziell auch sozusagen in den Zwischensaisonen, ne? Dass ich sage, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt die 30 Grad am Berg, sondern ich bin auch zufrieden, wenn es nur 10 Grad hat. Gibt es hier sozusagen auch mit anderen Ländern schon übergreifende Kooperationen in Richtung Coolcation?
Ja, tatsächlich. Also Coolcation nennen wir es nicht.
Okay.
Die nordischen Länder haben eigentlich gesagt, das ist ein irreführender irreführende Aussage, weil es ist ja nicht so, dass wir total kühl sind. Auch bei uns ändert sich ja das Wetter. Ja. Aber wir kooperieren wahnsinnig viel mit anderen europäischen Ländern, gerade was dieses Alpenthema, auch mit der Schweiz und mit Deutschland. Deswegen auch andere Länder und Zielgruppen, weil manchen Ländern macht es nichts aus, im Regen zu sitzen. Unsere arabischen Gäste lieben zum Beispiel den Regen.
Genau.
Und reisen auch in der Nebensaison. Also es ist ganz wichtig, eben unterschiedliche Gäste anzusprechen. Und was dieses Thema betrifft, wissen wir, laut EU-Kommission gibt es einen Bericht, dass dieses kühlere Alpenferien sicher nachgefragt werden. Mhm. Wir werben jetzt nicht offensiv damit.
Mhm. In dem Zusammenhang möchte ich auch das eine Schlagwort doch reinbringen, Overtourism. Ist es ein Riesenthema. Venedig reagiert, Dubrovnik, ich war im Sommer einmal dort, fürchterlich, ja, weil viele Kreuzfahrtschiffe dort anlegen, dann was sind 10.000 Leute rausspucken und dann sind 10.000 Leute in Dubrovnik, rennen herum und dann sind sie wieder weg. Und es gibt auch viele österreichische Orte, die davon betroffen sind. Gibt es schon irgendwelche Good Practices, wie man darauf reagieren kann? Das hat ja auch viel mit Verkehr zu tun natürlich. Ne? Wenn man sagt, okay, der Reiseverkehr, der sozusagen jetzt auch im Wintertourismus oder im Sommertourismus ist und war, wie geht ihr da vor? Wie könnt ihr da unterstützen?
Ich meine, wir können wenig eingreifen. Ja. Wie wir eingreifen können, wir haben tatsächlich einen Dataspace initiiert, wo wir Wetterdaten sammeln, Mobilfunkdaten und so weiter, um auch Gästeströme zu lenken. Mhm. Es gibt ja, in Österreich haben wir wenige Orte im Vergleich zu anderen Ländern, also deswegen sprechen wir auch nicht von Overtourism. Aber es gibt sicher Phasen, wo es zu viel ist für Menschen, die dort wohnen, für Mitarbeitende und so weiter. Und mit diesen Daten ist es uns auch gelungen, gewisse Instagrammable Spots ein bisschen die Gäste zu entzehren. Warum? Weil der Wanderbus falsch getaktet ist. Es ist eine Frage der Mobilität, dass nicht immer zum selben Zeitpunkt genau diese Gäste dort sind. Also Mobilität ist ganz wichtig, aber auch aufzuklären, dass es für kurze Zeiträume ist und nicht immer für den Kreuzfahrtschiffe, wie zum Beispiel in Dubrovnik, wo die Leute wenig Wertschöpfung bringen. Gibt es ja bei uns nur bedingt. Wir machen auch viel für den Donauraum jetzt länderübergreifend mit Ungarn, Slowakei, wo wir länderübergreifende Kooperationen machen. Also ich bin der Meinung, in Österreich ist es gut balanciert und die Phasen und die Orte, die es betrifft, die tun schon einiges dafür. Aber es darf eben nicht überschwappen. Wir müssen schon achtsam damit umgehen, weil Gäste sollen sich wohlfühlen und Mitarbeitende sollen sich wohlfühlen und vor allem Einheimische auch.
Aber ich möchte noch ein Thema sozusagen, das haben wir auch in der Einleitung kurz angeschnitten, aufs Tapet bringen, den Luxus-Wintersport. Jetzt gab es gerade in den Nachrichten, dass die Skipässe noch teurer werden. Sind wir dann schon teilweise über 80 Euro für den Tagesskipass. Wenn man sich anschaut, dass vor 20 Jahren der Preis inflationsbereinigt bei 59 Euro ist oder war, gibt es ein bisschen einen Anstieg von rund 20%. Und wenn eine Familie wirklich sozusagen in den Urlaub fährt, Osterskiurlaub, Familie mit zwei Kindern und Skipässe einkauft, Ski ausleiht, Essen, Anreise, sind teilweise bei 6.000 Euro, was der Kurier dementsprechend erhoben hat. Ist wirklich der Wintersport wirklich so zum Luxus gut geworden? Wie siehst du das?
Also grundsätzlich, wenn man sich international Regionen vergleicht, sind wir sehr fair mit den Preisen, wenn die Schweiz hernimmt, Frankreich oder auch USA.
Okay.
Wir haben einen extremen Ansturm, unter Anführungszeichen, aus den USA von Skifahrern. Mhm. Wir haben jetzt zum ersten Mal auch eine Allianz gegründet für amerikanische Gäste, Winterallianz. Unsere Bergbahnen haben sehr viel investiert die letzten Jahre. Wir sind, was die Infrastruktur angeht, top number one. Deswegen finde ich, eine Erhöhung war notwendig, auch wenn man die Inflation ansieht. Also Energiekosten, wir sprechen von, soll natürlich nicht alles auf den Gast fallen und es sollen faire Preise. Was tun wir in Österreich dafür? Wir haben natürlich viel schon, wenn man in die Nebensaison geht und wenn man das Ganze, wenn wir wieder bei der Entzerrung sind, da gibt es zum Beispiel kinderfrei bis 12. Es gibt viele Regionen, die das tun. Oder im Ladies Weeks and whatever, da gibt es tausende Angebote, wo man schon ein bisschen steuert. Und was wir auch eingeführt haben, also die Seilbahnen, ist ja Dynamic Pricing, das hat die Schweiz schon seit vielen Jahren. Wo man eben an gewissen Tagen einen niedrigeren Preis bezahlt und dann, oder wenn man vorverkauft, zum Beispiel Schiermadé, sind ja doch mehr Regionen dabei, wo die Preise dann sehr, sehr variieren. Und das ist in der Unterkunft genauso. Wie gesagt, die Ferienwohnungen boomen sehr oder eben wirklich die 4- und 5-Sterne.
Ich habe gelesen, dass im Endeffekt ja nur mal 70% der Österreicher Skifahrer sind. Weiß nicht, ob das stimmt.
Ich wollte das gerade heute nachfragen, ob das wirklich stimmt. Ja. Das Thema ist, worum wir uns wirklich bemühen müssen, ist Skinachwuchs und Skipotenzial. Ja.
Ja, zu meiner Zeit gab es ja noch die Skikurse von der Schule. Das war einfach
gibt's
normal.
Gibt es jetzt auch.
Gibt's
meine Kinder
immer?
Fahren jetzt auch auf Ski.
Okay, aber die sozusagen die Ostregion ist halt nicht mehr so aktiv, wahrscheinlich bei den Skigebieten. Wahrscheinlich wird es wichtig sein, Kinder und Jugendliche wieder mehr auf die Ski zu bringen. Das ist halt, ich glaube, wenn ich in Tirol aufwachse, werde ich nicht Skifahren gehen. Dann, wenn ich in Wien aufwachse, wo soll ich hin?
Nein, dieses Gefühl, gerade im urbanen Raum, wir haben mit 42% Migrationshintergrund, die haben natürlich keinen Zugang zum Schnee. Und da machen wir jetzt seit 2 Jahren wirklich intensiv dieses mit den Schulen, aber auch in Deutschland zum Beispiel, ein großes Netzwerk, auch Deutsche, Sachsen-Anhalt wollte zum Beispiel Skikurse abschaffen, haben jetzt geschafft, dass sie doch kommen.
Okay.
Und das sind unsere Potenziale. Also es gibt ja schon in Deutschland zum Beispiel 4 Millionen Skifahrer noch, die noch nicht angegriffen sind. Und im urbanen Raum muss man sich schon überlegen, wie bringen wir Leute wieder zum Skifahren, wie kriegen wir Lust auf Schnee. Was tun wir dafür? Also die Skikurse sind einmal super, um einmal den ersten Touch zu bekommen. Und das muss natürlich auch für die Skikurse, es gibt ja ganz viele Förderungen. Wenn sich jemand das nicht leisten kann, eine Familie, dass so ein Kinderskikurs oder Schulskikurs, dass sie eben gefördert werden.
Ja, wir können ja Skihalle bauen in Wien.
Man so diskutiert wie, das wie,
ja. Diskutiert man schon?
Ja, ja.
Ehrlich?
Ja, es gab schon Pläne. Also ich habe die größte Skihalle der Welt gesehen, die in Südchina.
In Südchina, okay. Ich kenne nur die in Dubai.
Also. Das ist kein, das ist nicht einmal mehr eine Skihalle, das ist eine Schneeerlebniswelt. Da sind Hotels drinnen, Gasthäuser, es ist unfassbar.
Okay.
China übrigens Potenzial 38 Millionen Skifahrer.
Na bumm.
Deswegen auch neue Märkte anschauen in Richtung Wintergast. Ja. Die, oder eben USA, da haben wir vorigen Winter plus 15% verzeichnet, weil für die USA, in den USA, in Aspen zahlt man für einen Skipass $300.
Mhm.
Und die Skilifte sind aber eher älteren Semesters.
Mhm. Klar, da sind wir gespannt, ob in Wien vielleicht eine Skihalle kommt. Gut, jetzt kommt das Musical-Theater mal das erste Mal. Und dann kommt vielleicht irgendwie eine Skihalle. Oh, da wird es Widerstand geben. Oh Gott, ich weiß schon, was in den Medien stehen wird. Wenn wir jetzt diese globalen Trends mal zum Schluss anschauen. Ein Trend sind ja eventgetriebene Reisen. Zum Beispiel das leider abgesagte Taylor Swift-Konzert oder auch die vielen Coldplay-Konzerte oder die Adele in München. Gerade so Regionen wie Dubai und Abu Dhabi versuchen ja wirklich sozusagen die großen Stars runterzuholen, damit sie halt dementsprechend auch viele Touristen anziehen. In Österreich wird zwar viel veranstaltet, aber halt vielleicht touristisch vielleicht zu wenig aktiv mitgeplant. Wie siehst du das bei den Regionen?
Also Konzerte gibt es schon seit vielen Jahren, gerade Ski-Openings und so weiter. Ja. Es kommt jetzt wieder mehr, weil man sieht, dass das doch eine Wertschöpfung bringt.
Okay.
Ja. Wenn man Taylor Swift und Coldplay, also gerade diese Konzerte, die über mehrere Tage stattfinden. Wir haben jetzt tatsächlich gerade eine Wertschöpfungsstudie gemacht zum Thema Konzerttourismus.
Okay.
Aber nicht nur Konzerte, also egal, wenn etwas stattfindet in einer gewissen Größenordnung, erhöht das natürlich die Wertschöpfung. Die Leute bleiben auch länger. Konzertgäste, also im Durchschnitt normal gibst du 189 Euro aus als Gast ohne Unterkunft und Konzertgäste liegen bei 230, also die sind auch bereit, mehr auszugeben, bleiben länger. Das sind durchaus Themen, die man vermehrt aufgreifen soll. Ja.
Alles klar. Aber es gibt ja ein Riesenevent, den ESC, der kommt ja nächstes Jahr nach Wien. Was habt ihr alles geplant und wie bindet ihr Österreich als Gesamtes ein und verhindert, dass es nicht nur ein reines Wien-Event wird, weil ich weiß nicht, ob du eher für Innsbruck oder für Wien warst, aber was macht ihr da konkret?
Also wir sind noch, wir sind in den Startlöchern, aber wir haben noch kein Budget erhalten, also da sind wir gerade dabei, aber wir sind trotzdem in Kooperation mit dem ORF, weil wir natürlich wollen, dass alle Bundesländer eingebaut werden, dass jeder auch gleich viel bekommt sozusagen. Mhm. Das haben wir schon eingewartet, wir sind schon mittendrin, dass wir Österreich auch gut abbilden, ein bisschen vielleicht edgy, eben Tradition und Klischees zeigen, aber vielleicht auch etwas mutiger sind und da sind wir in guter Absprache im Moment. Also wir, Projektteam steht, we are ready, aber wir haben nächstes Jahr nicht nur das, sondern wenn wir von Großevents reden, wir haben auch die Olympischen Spiele in Cortina und Mailand, da sind wir gerade mit dem Olympischen Komitee am werden.
Okay, super.
Also spannende Projekte.
Sehr nett. Gut, wir kommen zum Abschluss. Da gibt es immer unsere 1, 2, 3 Fragen. Bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten 2, bei der dritten 3.
1, 2, 3.
Kommen wir zur ersten Frage. Wo ist dein persönlicher Antistressort in Österreich?
1.
Eine Antwortmöglichkeit.
Daheim.
Daheim? Okay.
Also in Kärnten.
In Kärnten, okay, alles klar. Gut, zweite Frage. zwei Situationen im Tourismus, bei denen du innerlich auch wenig schon wieder denkst?
Zwei.
Also wir haben einen Ausflug gemacht, das war auch nicht online zu buchen. Ich hatte kein Bargeld mit, da musste ich wieder 3 Kilometer fahren. Und was mich schon sehr bewegt, Taxifahrer. Okay. Taxis sind der erste Touchpoint für Gäste.
Genau.
Und ich finde, da haben wir in Österreich noch etwas Aufholbedarf, auch was die Barzahlung und Cashless or versus Kreditkarte betrifft. Also da würde ich mir wünschen.
Und auch die Freundlichkeit teilweise. Das hat London halt super dagegen. Ne? Die sind ja sozusagen ein Kult, ne? Wenn die da mit ihrem schwarzen Taxis kommen. Genau. Kommen wir zur dritten Frage. 3 Worte, mit denen du deine eigene Vision für die Österreich-Währung beschreiben würdest.
3.
Kooperationskultur, Lebensgefühl, Herz.
Sehr cool. Herz hat auch viel mit Mut zu tun, wie wir wissen. Sehr nett. Liebe Astrid, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier in eurem Studio und vielen Dank für das schöne, vielseitige Gespräch. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg und hab weiterhin viel Spaß und möge dich der Mut und das Herz nie verlassen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Danke fürs Zuhören und danke auch fürs Zuschauen, denn wir sind ja mittlerweile auch als Videopodcast auf YouTube und Spotify zu sehen. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Deep Dive Episode wieder wertvolle Einblicke mitnehmen für eure Arbeit im Tourismus, in der Digitalisierung und im täglichen Business. Und falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, jetzt wäre ein perfekter Moment dafür und so verpasst ihr garantiert keine neue Folge mehr. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst uns einfach eine Bewertung da. Das hilft uns enorm weiter und zeigt, was euch gefällt, worüber wir mehr sprechen sollen und was euch nicht gefällt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt reisefreudig, neugierig und digital inspiriert. Bis dahin, wie immer, digitale Grüße, euer Harald Grabner.